SRF 1.
Uhr. Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Willkommen zum Rendezvous. Abbau bei der Credit Suisse. Jede vierte Filiale geht zu. Details gleich. Statt auf Menschen zuzugehen, nimmt er eine Waffe zur Hand. Sagt Maria Kolesnikova über den Autokraten Lukaschenko. Unser Korrespondent hat mit der weißrussischen Oppositionsführerin sprechen können. Griechenland setzt Flüchtlinge auf dem Meer aus.
All diese Berichte häufen sich vor allem seit dem März, wo die Türkei ankündigte, die Grenzen für Flüchtlinge aufzumachen. Und auch das, was die Migranten schildern, zeigt ein organisiertes Schema, das dahinter steckt.
Wir besprechen diese unmenschliche und illegale Praxis mit der Journalistin Rodothea Seralidou. Und Subventionen schaden der Artenvielfalt. Was ist dagegen zu tun? Wie können Wirtschaftswachstum, Wohlstand und Naturschutz miteinander vereinbart werden? Das diskutieren wir im Tagesgespräch um 1. Im Studio Brigitte Kramer. Schönen Mittag. Ende Juli hat die Grossbank Credit Suisse angekündigt, dass sie die Kosten senken will. 400 Millionen Franken jährlich ab 2022. Heute nun hat die Bank mitgeteilt, was das fürs Geschäft hier in der Schweiz bedeutet. Zahlreiche Filialen verschwinden und mit der neuen Aargauer Bank auch eine ganze Tochtergesellschaft. Lucia Theiler berichtet.
Die neue Aargauer Bank verliert ihre Eigenständigkeit. Sie wird in die Credit Suisse, ihre Muttergesellschaft, integriert. Für André Helfenstein, seit Anfang Jahr Chef des Schweizer Geschäfts der Credit Suisse, liegt die Integration auf der Hand.
Die neue Aargauer Bank hat eine sehr starke Marktposition hier im Raum Aargau. Gleichzeitig treten wir auch als Credit Suisse auf. Das heisst, wir sind mit zwei Marken in diesem Raum präsent.
Das heißt, es gibt zwei Banken mit ähnlichen Strategien und vielerorts doppelten Kosten.
Weil wir beide digitalisieren, weil wir beide unser Geschäftsstellennetz laufend weiterentwickeln und auch optimieren und weil Servicecenter per Telefon und andere Sachen eigentlich letztlich ähnlich, wenn nicht sogar gleich sind.
Im Kanton Aargau wird es aber noch immer 12 Filialen geben, betonte André Helfenstein in der Telefonkonferenz. Insgesamt strafft die CS das Netz der Filialen aber von 146 auf 109 Filialen. Dadurch ergeben sich ebenfalls Einsparungen. Zudem wird es zu einem Stellenabbau kommen.
Wenn man so weit gehen möchte, es dennoch in Stellen anzuschauen, so kann man sagen, dass es bis zu 500 gehen könnte.
Das sei aber nicht gleichbedeutend mit 500 Entlassungen. Der Bankenpersonalverband kritisiert die CS dennoch scharf. Geschäftsführerin Denise Scherwe sagt:
Diese Maßnahme kommt zu einem ganz schlechten Zeitpunkt angesichts der Covid-Krise. Und angesichts der sehr guten Zahlen der Credit Suisse.
Denn die Credit Suisse schrieb im vergangenen Halbjahr 2,5 Milliarden Franken Gewinn. Der Verband forderte bereits früher, dass Banken in der aktuellen Corona-Krise auf Kündigungen verzichten. Aus Solidarität einerseits, andererseits aber auch, weil Entlassungen zum Eigentor werden könnten.
Wir wissen nicht, ob es eine zweite Welle Covid gibt, oder? Und wenn es eine zweite Welle Covid gibt, dann brauchen die Banken ihre Mitarbeitenden, weil es wird wieder wahrscheinlich Lockdown geben. Und wir brauchen dann die Banken, die schauen, dass die Ökonomie genug liquid ist.
Die Credit Suisse bleibt zurückhaltend. André Helfenstein sagt, die CS würde für Betroffene innerhalb der Bank Möglichkeiten suchen.
Hierfür nehmen wir uns auch Zeit. Und dies hat auch höchste Priorität.
Zugleich würden neue Stellen geschaffen, betonte die CS. Denn die neue CS will digitaler werden und diese Angebote werden entsprechend ausgebaut.
Lucia Theiler aus der Wirtschaftsredaktion. Die Wettbewerbskommission WEKO hat gegen die Swisscom eine Untersuchung eröffnet. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten mit Basil Koller.
Laut Mitteilung der WEKO besteht der Verdacht, die Swisscom habe ihre Marktposition im Bereich des Breitbandinternets missbraucht. Es geht dabei um Projekte, um verschiedene Standorte eines Unternehmens untereinander zu verbinden. Die WEKO hatte die Swisscom 2015 für ein vergleichbares Verhalten bei der Vernetzung der Poststandorte sanktioniert und eine Buße von fast 8 Millionen Franken verhängt. Dieser Fall ist noch vor Bundesverwaltungsgericht hängig. In der Schweiz ist die Zahl der Personen zurückgegangen, die eine Arbeitsstelle haben. Von April bis Juni waren es in der Industrie- und im Dienstleistungssektor knapp 5,1 Millionen Beschäftigte, wie das Bundesamt für Statistik meldet, und damit rund 30'000 weniger als noch im selben Zeitraum 2019. Damit habe sich die Covid-19-Krise spürbar auf die Anzahl Arbeitsstellen ausgewirkt, so das Statistikamt. Am stärksten vom Stellenrückgang betroffen war das Tessin. Schlechte Schulnoten oder Probleme im Freundeskreis. Zur Ablenkung vor negativen Gefühlen würden sich rund ein Viertel aller Schweizer Schülerinnen und Schüler in die sozialen Medien flüchten. Das zeigt eine Studie von Sucht Schweiz. Eine wirklich problematische Nutzung sozialer Medien haben laut Sucht Schweiz aber lediglich 4% der 11- bis 15-Jährigen. Das sei weniger als in anderen untersuchten Ländern. Sucht Schweiz empfiehlt Eltern, mit ihren Kindern zu vereinbaren, wie lange und wo sie soziale Medien nutzen. Auch über die Inhalte sollte gesprochen werden. Der Schweizerische Gewerbeverband SGV wird künftig nicht mehr von einem SVP-Mitglied präsidiert. Die Thurgauer SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr hat ihre Kandidatur für die Nachfolge von Jean-François Rim zurückgezogen. Einziger Kandidat ist damit der Tessiner CVP-Nationalrat Fabio Regazzi. Die Wahl ist für Ende Oktober geplant. Letztes Jahr wurden zur Behandlung von Tieren weniger Antibiotika eingesetzt. Der Rückgang betrug 7% im Vergleich zu 2018. Bei den sogenannten kritischen Antibiotika war es sogar ein Viertel weniger, wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen mitteilt. Kritische Antibiotika sind solche, die nur eingesetzt werden sollten, wenn normale Antibiotika nicht mehr wirken. Resistenzen gegen Antibiotika bleiben laut dem Bundesamt aber weiterhin eine Herausforderung in der Tierhaltung. Die Regierung in Russland sieht bislang keine Beweise für einen Giftanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny. Die Diagnose der Berliner Charité-Klinik sei kein definitiver Beleg, sagte ein Sprecher des Präsidialamtes in Moskau. Forderungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas, die russischen Behörden sollten den Vorfall untersuchen, wies der Kreml zurück. Dies werde man dann tun, wenn stichhaltige Beweise vorliegen würden. Die Ärzte der Berliner Charité sprachen gestern von Befunden, die auf eine Vergiftung Nawalnys hindeuteten. Die genaue Substanz konnten sie nicht benennen. Zum Sport. Weniger Unfälle bei Profi-Velorennen, das ist das Ziel des Weltverbandes UCI. Er reagiert damit auf mehrere schwere Stürze in den letzten Rennen. Die Fahrer seien unzufrieden, schreibt der Radsportverband. Er will deshalb die Sicherheitsinspektionen vor und während der Rennen erhöhen. Auch Disziplinarmaßnahmen gegen Veranstalter würden nicht ausgeschlossen. Das Wetter. Heute Nachmittag ziehen zwischendurch einige Wolkenfelder vor die Sonne. Die Temperatur erreicht 23 bis 27 Grad. Morgen scheint oft die Sonne, dazu bläst im Norden Westwind mit starken Böen.
SRF Verkehrsinfo von 12.38 Uhr. In der Zentralschweiz ist die A2 Richtung Gotthard zwischen Amsteg und Wassen nach einem Unfall gesperrt. Drei Frauen haben den Wahlkampf gegen den weißrussischen Autokraten Alexander Lukaschenko angeführt. Jetzt, nach der Wahl, ist nur noch eine von ihnen im Land, Maria Kolesnikova. Die Berufsmusikerin ist zum Symbol geworden für den gewaltlosen Widerstand gegen einen Autokraten, der immer härter gegen die Opposition vorgeht. Unser Korrespondent David Nauer hat mit der weißrussischen Oppositionsführerin sprechen können.
Vergangenen Sonntag. Es sind Bilder, die in die Geschichte eingehen. Alexander Lukaschenko stapft mit einem Sturmgewehr über den Platz vor seinem Palast in Minsk. Draußen in der Stadt haben gerade geschätzt 200'000 Menschen gegen ihn demonstriert. Statt auf die Weißrussen zuzugehen, nimmt er eine Waffe in die Hand, verschanzt sich hinter Stacheldraht. Da wird klar, wie sehr er Angst hat und wie sehr seine Realität nichts mehr zu tun hat mit der Realität im Land. Maria Kolesnikowa ist zum Symbol geworden des Widerstands gegen einen zunehmend brutalen Diktator. Die 38-Jährige wurde erst vor kurzem Politaktivistin. Sie leitete den Wahlkampf des Bankers Viktor Babariko, bis dieser verhaftet wurde. Darauf schloss sich Kolesnikowa mit zwei anderen oppositionellen Frauen zusammen. Inzwischen ist die Profimusikerin, sie ist studierte Flötistin, landesweit bekannt. Ihre äußeren Erkennungsmerkmale: kurze, blond gefärbte Haare und knallrote Lippen. Ihre Stärken: Unerschrockenheit und eine klare Strategie. Der Protest ist dezentral organisiert, in jeder Stadt von Weißrussland, jedem Dorf. Wir haben auch keinen Anführer und das ist unsere Stärke. So einen Protest kann man nicht kontrollieren. Kolesnikowa ist die letzte des Frauentrios, das gegen Lukaschenko Wahlkampf machte. Die anderen beiden sind nicht mehr im Land und der Druck bleibt hoch. Die Behörden ermitteln gegen den Koordinationsrat, eine Gruppe, welche die Anstrengungen der Opposition bündeln soll. Mehrere Aktivisten wurden in den letzten Tagen festgenommen. Sie versuchen, uns unter Druck zu setzen, uns ins Gefängnis zu werfen, uns zu zerstören, aber wir geben nicht auf. Kolesnikowa steht exemplarisch für den friedlichen Charakter des weißrussischen Volksaufstandes. Bei öffentlichen Auftritten formt sie ihre Hände immer wieder zu einem Herz. Was für ein Kontrast zu Lukaschenko, der sich mit einer Waffe zeigt. Und als vergangenen Sonntag Demonstrierende und Militärs aufeinander trafen, stellte sich Kolesnikowa zwischen die Gruppen und bat die Menschen, Abstand zu halten. Die Bewegung will den Staatschef mit Demonstrationen und Streiks zum Einlenken bringen und sie bietet den Machthabern Gespräche an. Deswegen sieht Kolesnikowa auch die angekündigten EU-Sanktionen gegen Lukaschenko und sein Umfeld kritisch. Wir werben für Dialog, da können wir nicht gleichzeitig Sanktionen verlangen. Einig sei man sich dagegen mit der EU in dem Punkt, dass man das Resultat der Präsidentschaftswahl nicht anerkenne. Lukaschenko behauptet, die Protestbewegung sei antirussisch. Kolesnikowa weist das entschieden zurück. Wir wissen genau, dass Russland ein wichtiger politischer und wirtschaftlicher Partner ist für Weißrussland. Wenn die Russen oder auch die Europäer uns helfen, mit der amtierenden Macht einen Dialog zu beginnen, begrüßen wir das. Gleichzeitig macht die Aktivistin klar, dass eine Einmischung von außen nicht erwünscht ist. Wir wollen keine Einmischung von außen, denn zum ersten Mal seit 26 Jahren regeln wir Weißrussen unsere Probleme selber. 26 Jahre, so lange regiert Alexander Lukaschenko schon. Eine Weile lang hatte er die Unterstützung von Teilen der Bevölkerung. Inzwischen stützt sich der Staatschef fast nur noch auf den Sicherheitsapparat. Kolesnikowa glaubt trotzdem, dass ihr und ihren Mitstreitern noch ein langer Kampf bevorsteht. Einen Diktator kann man nicht von heute auf morgen besiegen.
Der Bericht von David Nauer. Wir bleiben in Weißrussland, wo eines der grössten Werke des Schweizer Bahnbauers Stadler Rail steht. Die Proteste gehen auch am Stadlerwerk in Minsk nicht spurlos vorbei. Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler ist besorgt, stellt aber die Zusammenarbeit mit dem Lukaschenko-Regime nicht in Frage. Klaus Ammann berichtet.
Rund 1500 Mitarbeiter oder 15% aller Stadler Rail-Mitarbeiter sind im Produktionswerk in Fanipal bei Minsk angestellt. Damit ist das Werk, von dem aus der gesamte GUS-Raum beliefert wird, also neben Russland auch die zentralasiatischen Staaten, eines der grössten von Stadler Rail. Er sei in regelmäßigem Kontakt mit dem Chef vor Ort, sagt Verwaltungsratspräsident und Konzernchef Peter Spuhler.
Zurzeit ist im Werk eigentlich eine ruhige Stimmung. Es wird gearbeitet. Selbstverständlich gehen einige Mitarbeiter auch zu den Demonstrationen, aber das Werk wird nicht bestreikt und es wird normal gearbeitet.
Dass Mitarbeiter in ihrer Freizeit demonstrieren gehen, das störe ihn nicht, betont Peter Spuhler.
Also wir sind natürlich als Schweizer da offen und wenn jemand in seiner Freizeit seine Meinung kundtun will, dann darf er das. Also da gibt es kein Verbot an die Mitarbeiter.
Das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen die Demonstrierenden und die mutmaßlichen Wahlfälschungen haben Langzeitherrscher Alexander Lukaschenko international heftige Kritik eingebracht. Schweizer Menschenrechtsorganisationen fordern von Stadler Rail bzw. von Unternehmenschef Peter Spuhler eine Distanzierung von der Regierung Lukaschenko. Solche Forderungen weist Peter Spuhler entschieden zurück.
Wir werden uns sicher nicht in innenpolitische Angelegenheiten einmischen. Die Schweiz hat diplomatische Beziehungen. Es gibt keine Sanktionen zu diesem Land. Und ich sehe nicht ein, warum wir jetzt als Unternehmung da eine Position beziehen sollten. Da hätten wir Schweizer auch nicht Freude, wenn auch ausländische Unternehmungen uns in der Schweiz irgendwas erklären.
Der Stadler Rail-Chef war einer der ersten ausländischen Unternehmer, die in Belarus investiert haben. Seit 6 Jahren betreibt der Schweizer Bahnbauer dort eine Produktionsstätte, sehr erfolgreich. Staatschef Lukaschenko hat sich immer wieder sehr lobend über den Schweizer Unternehmer Peter Spuhler geäußert. Dieser wartet aktuell ab und hofft.
Wir fühlen uns natürlich auch für unsere weißrussischen Mitarbeiter verantwortlich und dass wir uns gewisse Sorgen machen, wie das weitergeht. Ich hoffe einfach gewaltfrei. Also als Schweizer ist man immer auf der neutralen Seite und hofft natürlich, dass diese innenpolitische Situation sich irgendwie gewaltfrei lösen lässt.
Allen aktuellen Unwägbarkeiten zum Trotz, er würde nochmals nach Weißrussland expandieren, betont Peter Spuhler.
«14 Minuten vor 1, Rendezvous», so geht es bei uns weiter. Einkaufen mit oder ohne Maske, jeder Kanton entscheidet selber. Störend findet das Sven Gubler, Direktor von Bern City.
Es wäre sicher bei solchen Entscheiden durchaus wünschenswert, man könnte sich dort national finden, sodass einfach eine Klarheit da ist und dementsprechend Unternehmen wie Konsumentinnen und Konsumenten wissen, was jetzt einfach gilt und nicht sich müssen damit auseinandersetzen, wo muss ich wie, wo was.
Eindrücke aus der Berner Innenstadt, wo man noch ohne Maske in die Läden darf. Und Flüchtlinge unerwünscht. Griechenland überlässt sie auf offenem Meer ihrem Schicksal. Auf dem Balkan werden Zäune hochgezogen. Wir schauen wieder einmal hin in unserem Schwerpunkt kurz vor 1. Eine Maske aufsetzen und das nicht nur im öffentlichen Verkehr, sondern neu auch zwingend in Läden und Einkaufszentren. Diese Forderung wird immer lauter. Und nach mehreren Westschweizer Kantonen haben jetzt Basel-Stadt und gestern Zürich als erste Deutschschweizer Kantone eine solche Maskenpflicht eingeführt. Wenn die Corona-Zahlen weiter steigen, könnte als nächster großer Kanton Bern folgen. Laderle künftig nur noch mit Maske. Wie kommt das an? Inlandredaktor Peter Maurer hat in Berns Gassen nachgefragt.
Da stehen sie, die 4 älteren Frauen, alle maskiert vor dem Warenhaus am Löbecke. Und eigentlich wollen sie jetzt zusammen Mittagessen gehen und nicht mit dem vom Radio sprechen. Aber wenn es um Corona und die Maskenpflicht in Läden geht, da muss es wieder mal gesagt sein.
Es bringt etwas. Jeder Schutz bringt etwas. Man schützt sich selber und die anderen auch. Ich weiß nur 1-2 schützt, oder? Das ist ja viel.
Ich trage immer eine Maske, wenn ich in den Laden reingehe.
Also ich gehe sonst normal immer ohne rein. Ich weiss, dass die Leute kommen und dann kann ich denen ausweichen.
Aber mit der Zeit ist das Routine und dann lässt die Maske an und dann ist das gut.
Drüben beim Billettautomaten stehen Mutter und Tochter, die Tochter mit Rucksack auf dem Weg in die Ferien. Maskiert in die Läden.
Ich finde es sehr gut, weil es andere Länder auch machen und wir sind da ein bisschen hinten drin.
Genau, sagt der kroatische Koch, der aufs Tram wartet. Kroatien, sein Land, kenne diese Maskenpflicht auch, eine gute Sache. Aber eigentlich könnten die Leute doch das auch freiwillig machen. Das Virus sei da, man müsse vorsichtig sein.
I would like the people to do it by themselves, to decide to do that. It's a good thing, normally. The sickness is in the air, so we have to watch ourselves.
Trotzdem, sagt die Mutter zu ihrer Tochter, die nach Saas-Fee reist.
Ja, man schwitzt einfach in den Läden innen. Es wird mir oben fast geschmuch, oder? Also Sturm, oder fast, oder?
Aber einkaufen müsse man trotzdem.
Wenn man muss, dann muss man. Geht man einfach vielleicht weniger in die Läden. Bestell einfach das Zeug mehr wieder online, oder? Das ist eben das, oder?
Dass sich das Einkaufsverhalten mit Maskenzwang verändert, daran glaubt freilich der ehemalige Arzt an der Tramstation nicht.
Es gibt halt ein bisschen Jammer, aber ich denke, nach einer Woche so hat man sich daran gewöhnt.
Viel wichtiger sei doch.
Es soll wirken, müssen alle mitmachen. Und dass ich Kantömmlich Geistag feiern kann, ist einer meiner Seiten daneben. Was machen wir denn sonst?
Die Frage geht gleich weiter an die beiden jungen Männer, die vor einem Schuhgeschäft Pause machen und von einer Maskenpflicht gar nichts halten.
Da fragen Sie den Falschen, ich weiß nicht. Ich bin dagegen auf jeden Fall, weil das nichts bringt.
Einfach normal weiterleben. Entweder geht es weg oder es bleibt.
Das Virus. Rendezvous beim Zeitglocke mit Sven Gubler, Direktor von Bern City, der Vereinigung von über 400 Läden in der Bundesstadt. Maskenpflicht beim Lädele, so wie jetzt in Basel und Zürich. Gubler sagt lakonisch:
Wir müssen die Situation nehmen, wie sie ist. Ändern können wir sie wahrscheinlich nicht, weil wir eben nicht den Entscheid haben. Und dementsprechend müssen wir das Bestmöglichste daraus machen. Es ist nicht etwas, wo man jetzt sagen muss, Achtung, in den Geschäften ist es gefährlich. Wir wollen unbedingt weitermachen. Wir müssen. Es geht hier um Existenz, es geht um ganz viele Arbeitsplätze.
Maskenpflicht ja, wenn es sein muss, aber
kein zweiter Lockdown oder noch mehr Einschränkungen.
Und wenn möglich einheitliche Schutzmaßnahmen, meint Bern City-Chef Gubler.
Du gehst heute ja fast unbemerkt über eine Stadtgrenze oder Kantonsgrenze und plötzlich gilt wieder ganz andere Sachen. Ja, es wäre sicher bei solchen Entscheiden durchaus wünschenswert. Man könnte sich dort national finden, sodass einfach eine Klarheit da ist und dementsprechend Unternehmen wie Konsumentinnen und Konsumenten wissen, was jetzt einfach gilt.
Derweil machen sich oben beim Löbecker die älteren maskierten Frauen jetzt definitiv auf den Weg Richtung Mittagessen. Aber da muss doch schnell etwas gesagt werden.
Ich frage mich nur, ob das etwas nützt, wenn ich zuschaue, wie die Jungen die Maske in den Hosensack hineinwischen und dann wieder rausnehmen und auch den ganzen Tag so.
Wirklich? Nur die Jungen?
Nein. Es sind auch wir Alten.
Die Maske macht alle gleich. Fast.
Es sind verstörende Berichte, die in den letzten Tagen und Wochen über Griechenlands Umgang mit Flüchtlingen an die Öffentlichkeit gelangen. Flüchtlingsgruppen werden mitten in der Nacht in Schlauchbooten auf dem offenen Meer ausgesetzt. Offenbar eine neue Methode der griechischen Behörden, um Migrantinnen und Migranten loszuwerden oder erst gar nicht ins Land zu lassen. Ich habe Rodothea Seralidou in Athen gefragt, was sie darüber wisse.
Ich bin persönlich zwar keine Augenzeugin von Pushbacks geworden, obwohl ich immer wieder auf den Inseln unterwegs bin, zum Beispiel auf Lesbos, aber in der Tat hören und lesen wir immer öfter, dass das sowohl im Meer als auch in der Grenzregion des Flusses Evros im Nordosten des Landes passiert.
Auf welche Beweise stützen sich denn diese Vorwürfe gegenüber den griechischen Behörden?
Es sind vor allem Augenzeugenberichte, meistens von den Flüchtlingen und Migranten selber. Gleichzeitig gibt es aber auch Beweismaterial von der türkischen Küstenwache, die diese Menschen dann rettet und das entsprechende Material an die Öffentlichkeit bringt. In vielen der Fälle, die bekannt wurden, können die Migranten in gleich mehreren Quellen, zum Beispiel sowohl auf dem selbstgedrehten Handyvideo als auch auf den Fotos, wie sie dann wieder die türkische Küste erreichen, identifiziert werden.
Und sprechen wir hier von Einzelfällen oder kann man sagen, solche illegalen Pushbacks haben System?
Man kann durchaus davon ausgehen, dass sie System haben, denn all diese Berichte häufen sich vor allem seit dem März, wo die Türkei ankündigte, die Grenzen für Flüchtlinge aufzumachen. Griechenland hat mit verschärfter Grenzpolitik reagiert, hat einen Großteil des Militärs und der Küstenwache mobilisiert und seitdem kommen offiziell kaum mehr Migranten an. Und auch das, was die Migranten schildern, zeigt ein organisiertes Schema, das dahinter steckt. Es ist die Rede von schwimmenden Rettungsflößen, in denen man sie in Nähe der türkischen Gewässer treiben lässt. Andere erzählen davon, dass der Motor entfernt wird vom Boot und andere wiederum erzählen, dass sie auf den Inseln angekommen seien und dann von der Polizei und der Küstenwache zurückgedrängt worden sind, also eingesammelt worden sind und wieder zurück Richtung Türkei gedrängt worden sind.
Trotzdem, die griechische Regierung selber streitet dieses Vorgehen ab. Was sagt sie denn konkret?
Sie sagt, Griechenland halte sich in seiner Migrations- und Grenzpolitik an das internationale Flüchtlingsrecht und auf das Beweismaterial, das Griechenland enorm belastet, geht die Regierung nicht im Detail ein. Sie stempelt das Ganze als Propaganda gegen Griechenland ab, gerade seitens der Türkei, da sich die Beziehungen zwischen den zwei Ländern enorm verschlechtert haben in letzter Zeit, gerade angesichts des Gasstreits im östlichen Mittelmeer in Regionen, die beide für sich beanspruchen. Und in diesem Rahmen wird auch die Migrationspolitik gesehen, als Versuch des Nachbarstaates, Griechenland zu destabilisieren.
In ausländischen Medien stößt das Vorgehen der Griechen auf Kritik. Wie ist das im Land selber? Haben die Flüchtlinge da noch Unterstützung?
Die Rhetorik der konservativen griechischen Regierung, dass die Migranten quasi der lange Arm Erdogans seien, scheint in der Tat Früchte zu tragen. Und weite Teile der Bevölkerung stehen hinter einem verschärften Grenzschutz und sehen es sehr positiv, dass kaum mehr Migrantinnen und Migranten ankommen. Dass das aber mit illegalen Pushbacks zu tun haben könnte, das scheint die meisten Menschen in Griechenland kaum zu beschäftigen. Im Gegenteil, oft werden NGOs oder auch kleinere griechische Medien, die sich mit dem Thema beschäftigen, übelst beschimpft und quasi als Verräter dargestellt, die sich mit der Türkei gegen Griechenland verbünden. Dass es sich bei den Flüchtlingen um Menschen handelt, die in Griechenland und in der EU Sicherheit und Schutz suchen, um tragische Einzelschicksale, wird dabei oft übersehen.
Sagt die Journalistin Rodothea Seralidou in Athen. Nicht nur in Griechenland spielen sich nach wie vor praktisch täglich neue Flüchtlingsdramen ab. Auch auf der weiteren Route Richtung Norden über den Balkan hat das Leid der Migranten kein Ende. Auch dort schotten sich die Länder ab, schieben die Geflüchteten hin und her, ziehen Zäune hoch. Walter Müller, Sie beobachten das Geschehen auf dem Balkan. Was heißt das für die Flüchtlinge? Kommen sie von Griechenland aus weiter?
Sie kommen weiter unter ganz schwierigen Bedingungen, oft zu oder sie nehmen Dienste von Anspruch. Der Beweis dafür sind die vielen Verkehrsunfälle mit Schlepperfahrzeugen in Nordmazedonien. Die Polizei vermeldete allein im Juli 3 schwere Unfälle. Ein Fall war ein mit Flüchtlingen vollgepackter Minibus, der frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen krachte. Das heißt, sie sind lebensgefährlich und viele Zäune stellen sich ihnen in den Weg.
Ja, jetzt haben wir die Leitung zu Ihnen, Walter Müller, offenbar ganz verloren. Ich schaue mal in die Regie, ob wir auf die Schnelle noch einmal eine Verbindung herstellen können. Mein Kollege da in der Technik macht es so schnell wie möglich. 1, 2 Griffe über das Telefon, unsere App. Ja, wäre schade, doch, Daumen rauf, es sollte gehen. Walter Müller, hören Sie mich wieder? Wir haben Sie leider...
Ja, ich höre Sie wieder, wir können weiterfahren, ich höre Sie.
Sehr schön. Der Balkan schottet sich ab. Jüngstes Beispiel ist ein Grenzzaun an der serbisch-nordmazedonischen Grenze. Was konkret machen die Serben?
In Südserbien, das heißt im Preševo-Tal an der Grenze zu Nordmazedonien, sind Fundamente gelegt und einzelne Pfosten stehen bereits. Das berichtete kürzlich Radio Free Europe und die französische Nachrichtenagentur AFP. Die zuständigen Behörden in der Hauptstadt Belgrad wollen dazu keine Stellung nehmen. Und der Gemeindepräsident der Kleinstadt Preševo vermutete jedoch, dass dieser Grenzzaun Bedingung sei für den EU-Beitritt Serbiens. Das dementierte die EU-Kommission in Brüssel jedoch vehement. Weder seien Grenzzäune eine Bedingung für Beitrittskandidaten, noch seien diese in den EU-Zahlungen zur Bewältigung der Flüchtlingskrise vorgesehen.
Wenn wegen Zäunen und Grenzkontrollen kaum ein Weiterkommen ist, Sie haben es angetönt, dann heißt das, die Flüchtlinge sind zunehmend von Schleppern abhängig, wenn sie weiterkommen wollen.
Ja, das ist genauso. Ein Flüchtlingshelfer in Belgrad sagte mir, im sogenannten Flüchtlingsmanagement würden Zäune nicht viel bringen, denn die Migranten fänden immer einen Weg wie Wasser eben. Befeuert werde mit den Zäunen nur der hochriskante Menschenhandel, der mittlerweile mehr Gewinn einbringe als der Drogenhandel.
Es gibt aber auch Tausende, die auf dem Balkan gestrandet sind. Wie ist deren Situation?
Ja, in Bosnien-Herzegowina ist die Situation katastrophal. Bosnien ist mit den Flüchtlingen im Norden des Landes an der Grenze zu Kroatien völlig überfordert. Circa 9000 Flüchtlinge und Migranten leben dort, ein davon im Freien. In Serbien, dort kommen von Mazedonien her im Schnitt täglich über 30 Migranten. Rund 4800 Menschen leben in Lagern, was weniger ist als noch im April. Das Hauptproblem ist doch, dass sowohl Serbien wie Bosnien befürchten, zum europäischen Auffangbecken für Flüchtlinge und Migranten zu werden. Denn die Nachbarländer Kroatien, Ungarn und Rumänien stoßen die Migranten immer wieder zurück, oft mit Gewalt. Also wie das vorher von Griechenland geschildert wurde, die sogenannten Pushbacks, die eigentlich gegen das Asylrecht verstoßen, wie schon Rothea sagte. Das heißt, es ist wie ein Ping-Pong. Die Flüchtlinge versuchen den Grenzübertritt immer wieder und werden von den Grenzern oder dem Militär sogleich wieder zurückgestoßen. Die Menschen bleiben also stecken in Bosnien und in Serbien, was auch heisst, dass Verzweiflung und Aggression zunehmen.
Danke, Walter Müller, für diese Informationen live, leider auf einer etwas wackeligen Leitung. Dafür möchten wir uns entschuldigen. Es ist eins, gleich im ersten und vierten, zahlreiche Subventionen fördern den Rückgang der Biodiversität in der Schweiz. Wie lässt sich diese Entwicklung stoppen? Darüber diskutieren wir mit der Ökonomin Irmi Seidel im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags heute mit Basil Koller.
Der Bankpersonalverband kritisiert den geplanten Umbau bei der Credit Suisse. Die Grossbank will Filialen schließen und Stellen abbauen. Dass sie dies trotz guter Halbjahreszahlen tue, lasse an der Solidarität gegenüber den Arbeitnehmenden zweifeln, so der Personalverband. Die Wettbewerbskommission WEKO hat gegen die Swisscom eine Untersuchung eröffnet. Sie soll ihre Marktposition im Bereich des Breitbandinternets missbraucht haben, so der Verdacht. Es geht um Projekte, um verschiedene Standorte eines Unternehmens untereinander zu verbinden. Das Bundesamt für Gesundheit meldet 202 neue bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus innerhalb 24 Stunden. Gestern waren es 157 und am Wochenende je über 270 Neuinfektionen gewesen. Zudem wurden dem Bundesamt 2 Todesfälle gemeldet.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.